SWR Kultur. Gespräch.
Wie das Gehirn aus der Vergangenheit unsere Zukunft macht. So nennt Hannah Monnier ihr Buch über das geniale Gedächtnis. Denn wie wir lernen und wie unser Gedächtnis arbeitet, darüber forscht die langjährige Direktorin der klinischen Neurobiologie an der Heidelberger Uniklinik und im Deutschen Krebsforschungszentrum. Und sie hat festgestellt, ganz zentral für unser Gedächtnis ist das Vergessen. Sie ist eine der weltweit führenden Forschenden auf ihrem Gebiet und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Ihr eigenes Gehirn fordert sie auch mit Klavier- und Cellospielen, mit Sprachenlernen und neuerdings mit Bergsteigen. Frau Professorin Monnier, warum ist das Vergessen so wichtig für unser Gehirn und für unser Gedächtnis?
Das Vergessen ist deswegen wichtig, weil es uns hilft, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das Vergessen führt dazu, dass wir ein Allgemeinwissen aus den einzelnen Details erzeugen. Und dieses Allgemeinwissen hilft uns dann weiter, wie wir auf die Welt überhaupt schauen. Mit anderen Worten, von Anfang an, von der allerersten Wahrnehmung, spielt das Vergessen eine Rolle, weil wir überhaupt nicht alles wahrnehmen. Es gibt einen Filter und dieser Filter, den wir auf die Welt haben, der wird durch unser Vorwissen bestimmt und das Vorwissen entsteht durch eine Selektion. Also Vergessen ist bei jedem einzelnen Schritt mit dabei. Damit meine ich Vergessen auch im ganz allgemeinen Sinne, dass etwas überhaupt nicht aufgenommen wird oder dann später auch nicht behalten wird. Also es geht darum, dass wir um das Vorwärtskommen im Leben, in dieser Welt, etwas ganz allgemeine Regeln brauchen, denn das ist in der Evolution schon so selektiert worden, dass wir nur das Wesentliche, wie gesagt, behalten, um uns dann ganz, ganz schnell zu orientieren.
Das finde ich unglaublich beruhigend, weil ich mich oft ärgere, dass ich Dinge vergesse, aber das heißt, ich behalte das Wichtigste und das andere bleibt eben gleich weg. Sie sagen ja auch, dass das Gehirn total in die Zukunft orientiert ist, das Gedächtnis, dass es ein höchst aktives Zukunftsorgan ist, das radikal auf das Kommende ausgerichtet ist. Heißt das, wir merken uns, was in Zukunft wichtig ist?
Wir merken uns das, was sich wiederholt hat in der Vergangenheit. Und wenn sich etwas wiederholt, ist es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit für die Zukunft wichtig. Das wird auch wiederkommen. Also letztendlich geht es schon darum, sich Wiederholendes zu merken. Und da gibt es Prozesse und Mechanismen, die uns dabei helfen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das in der Zukunft passiert, dann wiederkommt. Man kann allerdings das auch überschreiben, wenn etwas dann radikal anders ist. Also das sind die zwei Extremen, womit das Gehirn eigentlich klarkommen muss. Das sich Wiederholende und das richtig Neue, was vielleicht auch alles dann in Frage stellt und was dann ein Wiederlernen und ein Überschreiben des Vergangenen braucht.
Das erklärt für mich dann auch, warum ich zum Beispiel, wenn ich Vokabeln lerne von einer anderen Sprache, eben immer wieder die Vokabeln mir anschauen muss, wiederholen muss, weil dann irgendwann geht's rein ins Gehirn
ganz
und
genau,
wird gespeichert.
Ganz genau. Und da sprechen Sie jetzt einen ganz wichtigen Punkt an. Ein Gedicht wird so gelernt, ja, man wiederholt das und wir wissen, dass dabei die Synapsen der Zellen, also die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, die nennt man Synapsen, dass diese Synapsen, die wiederholt aktiviert werden, die werden verstärkt. Und das ist Lernen, das ist Plastizität des Gehirns, dass sie vorhandene Verbindungen verstärken, so dass man in Zukunft viel, viel leichter Zugriff darauf hat. Und die Repetition ist etwas absolut Wichtiges. Und wenn sich jetzt etwas jahrelang nicht wiederholen, und es dann versuchen, sich zu erinnern. Manchmal kann man sich daran zu erinnern. Manchmal braucht man einen kleinen Impuls. Also wenn ich Ihnen den Anfang eines Gedichtes sage, dass Sie vergessen haben, weil wir das Sequenzlernen nennen, dann kommt der Rest eigentlich auch. Dann ist es wie ein Rhythmus. Ja, dann sind Sie in diesem Rhythmus drin und dann kommt das wieder. Also man kann über sogenannte Prompts dann das Gespeicherte wieder aufrufen.
Sie forschen ja seit über 30 Jahren schon, warum wir uns Dinge merken, wie wir lernen und jetzt eben auch, warum wir vergessen. Was machen Sie da genau? Wie können Sie unsere Gehirnfunktionen erforschen? Sie sehen ja praktisch bis in die kleinsten Verästelungen des Gehirns, was da passiert.
Ja, ich bin Ärztin von Hause aus und habe mit Patienten auch an die 5 Jahre lang gearbeitet, bin aber nach meiner Rückkehr aus Stanford, aus den Vereinigten Staaten, zu Herrn Professor Seeburg gegangen, der einer der besten Molekularbiologen in der Welt war. Und bei ihm habe ich einen Rezeptor kloniert. Das heißt, ich habe den Rezeptor deciphered, sagen wir auf Englisch. Ich habe seine DNA-Sequenz herausgefunden, der für Lernen ganz wichtig ist. Ich nenne den Mnemosyne. Rezeptor. Mnemosyne war in der Antike die Göttin, die für das Gedächtnis zuständig war. Und diesen Rezeptor muss man aktivieren, damit man sich was merkt. Wir untersuchen das an Mäusen. Das nennt man Mausgenetik. Und mich interessiert, was verändert sich molekular, also an der Synapse, wie verändert sich die Struktur der Verbindung? Dann interessiert mich, welche Zellen tragen dazu bei, dass eine Erinnerungsspur überhaupt entsteht? Wir nennen das Engramm, also diese Spur, die im Gehirn bleibt, das ist die Erinnerungsspur, das nennt man ein Engramm. Wenn Sie sich morgen daran erinnern, worüber wir gesprochen haben, hat sich in Ihrem Gehirn strukturell etwas verändert. Das interessiert mich dann auf der zellulären Ebene. Dann auf der Netzwerkebene interessiert mich, welche Hirnareale miteinander kommunizieren müssen. Denn ein Engramm entsteht nicht in einem leeren Raum, sondern hängt auch davon ab von vielen, wir nennen das modulatorische Einflüsse. Wie wach bin ich? Wie interessiert bin ich? Wie motiviert bin ich? Gibt es eine Belohnung dafür? Also all das wird auch diese Kodierung des Engramms beeinflussen. Und dann interessiert mich natürlich, wie wird das wieder abgerufen? Nach einem Tag, nach einem Monat, nach einem Jahr. Und das kann man an Mäusen auf all diesen Ebenen untersuchen. Das wäre bei Menschen nicht möglich, diese Breite, diese Tiefe auch zu erfassen.
Das heißt, Sie können das wirklich sehen an den Mäusen, was da wie passiert und können auf den Menschen Rückschlüsse ziehen, weil wir uns so ähnlich sind.
Absolut, da sind wir uns sehr, sehr sicher. Also wir arbeiten an den Hirnstrukturen, an denen das sogenannte episodische Gedächtnis beteiligt ist. Das ist die Form von Gedächtnis, was wann wo passiert. Und ich kann jetzt ein ganz einfaches Beispiel geben. Wenn eine Maus an einen Scheideweg kommt und sich jetzt entschließen muss, geht sie rechts oder links, sehen wir, wie eine Maus sich sozusagen in die Zukunft teleportiert, an den einen Zielort oder an den anderen. Wir können voraussagen, mit anderen Worten, geht die Maus rechts oder links. Und das auf zellulärer Ebene. Sie können sehen, in welchem Netzwerk eine Zelle aktiv ist. Sie können sehen über Tage, wie sich das verändert, wie eine Maus lernt, wie sie einen Task sozusagen bewältigt. Sie können sehen ganz einfache Phänomene, die wir bei den Menschen kennen, was die Neugier auch beeinflusst. Also das Tier ist neugierig und wird, wenn es sich sicher fühlt, das Neue explorieren. Wenn Sie einer Maus ein Lego-Objekt in den Käfig tun und dieses Objekt ist ein neues Objekt, die Maus bevorzugt das neue Objekt explorieren, anstatt zu dem alten von Vortag zurückzukehren. Und diese Zellen nennen wir die Objektzellen. Das heißt, ein bestimmtes Objekt wird die Aktivierung eines Engramms dann sozusagen und dafür zuständig sein. Und wir sind getrieben durch diese Neugier. Sie können das absolut auf den Menschen übertragen und Sie können die Mechanismen untersuchen, wie kodieren wir etwas in Raum und Zeit. Denn unser Gedächtnis funktioniert in Raum und Zeit. Wenn Sie sich morgen an dieses Gespräch erinnern, sehen Sie sich in diesem Studio. Und die Hirnstruktur, an der wir arbeiten, der sogenannte Hippocampus, dort haben wir ein GPS-System, also die Zellen kodieren sozusagen den Raum. Wenn das Tier sich an einem bestimmten Ort befindet, werden ganz bestimmte Zellen dort feuern und alle Inputs, die von außen kommen, von den 5 Sinnen, sehen, hören, schmecken, riechen, die werden zusammen mit diesen Ortszellen sozusagen die Repräsentation dieses Momentes bilden. Und dieses wird auch wieder abgerufen, wenn wir uns dann später daran erinnern. Also es ist die gleiche Hirnstruktur, die sowohl für Raum und Zeit kodiert, als auch für dieses episodische Gedächtnis. Und es ist auch die Struktur, die leider Gottes bei vielen Erkrankungen sehr, sehr früh befallen ist. Es gibt viele neurologische Erkrankungen, die natürlich sich mit Gedächtnisverlust oder mit Gedächtnis, das suboptimal funktioniert, einhergeht. Oder auch nur das normale Altern zum Beispiel, wo Gedächtnisprozesse nicht mehr so gut funktionieren wie in dem jungen Gehirn. Und das können Sie alles auf all diesen Ebenen, die ich bereits genannt hatte, untersuchen.
Das heißt, wir können durch Ihre Forschung nicht nur besser verstehen, wie das alles funktioniert, wir können vielleicht auch gegen Krankheiten was tun, gegen die im Moment noch kein Mittel gewachsen ist.
Ganz genau so ist es. Ich habe gerade vor wenigen Monaten einen ganz großen europäischen Grant erhalten. Es wird sicher mein letztes ganz, ganz großes Projekt sein, indem es darum geht, die Vulnerabilität von bestimmten Zellen bei der Alzheimer-Demenz zu untersuchen. Wie wir alle wissen, ist das natürlich eine Erkrankung, die in unserer modernen Gesellschaft, es ist nicht so, dass die öfter vorkommt als früher, also zumindest glaube ich das,
sondern wir werden
älter und unser Gehirn wird dadurch verletzbar. Und ich sage das ja vielen Menschen, die mich danach fragen, wie kommt es, dann sage ich ja, schauen Sie sich mal an, schauen Sie Ihre Haare an, schauen Sie Ihre Haut an, schauen Sie Ihre Muskeln an, schauen Sie Ihre Zähne an. Alles wird schlechter mit dem Alter. Warum glauben Sie, bleibt Ihr Gehirn unverändert? Also das wird, wenn wir jetzt eine Aufnahme von meinem Gehirn machten in meinem Alter, würde man schon einen Gehirnschwund sehen. Ja? Das heißt, ich will das gar nicht sehen. Ich weiß es. Ich muss das gar nicht sehen. Wenn wir solche Erkrankungen haben, um es ganz allgemein zu fassen, sind nicht alle Hirnstrukturen gleich vulnerabel, sondern ganz bestimmte Zellen sind vulnerabler als andere. Und da besteht die Hoffnung, wenn wir diese Vulnerabilität erkennen, man wird dann die Erkrankung nicht heilen, aber man schiebt sie vielleicht 10 Jahre hinaus und dann stirbt man an etwas anderem zum Beispiel. Aber das ist ein bisschen wie beim Herzen. Beim Herzen haben wir so viel mehr Möglichkeiten, einfach weil es ein einfacheres Organ ist. Da kann man, wenn die Schrittmacherzellen, sagen wir mal, nicht richtig tun, ist das ganze Herz natürlich betroffen und da reicht es, dass man dann diese Schrittmacherzellen wieder stabiler macht, wieder regelmäßig funktionieren lässt und dann haben sie die Herzfunktion sozusagen restituiert. Also sie haben da einen ganz, ganz spezifischen Angriffspunkt und beim Gehirn wird das nicht anders sein oder ist das nicht anders. Es sind nur viel mehr Zelltypen, es ist ein komplexeres Organ. Eine Zelle bildet an die 10.000 Verbindungen sozusagen und das ist sehr, sehr schwer auch zu verstehen. Also wir liegen da zurück, die Hirnforschung, die ist maximal 100 Jahre alt. Da ist sehr viel zu tun und bei diesen Demenzen zum Beispiel, aber auch bei anderen neurodegenerativen Erkrankungen sind bestimmte Zellen zunächst befallen und es geht darum, über diese Techniken und für all diese Erkrankungen oder für die meisten haben wir Mausmodelle, wo das rekapituliert wird und wir sind absolut davon überzeugt, dass uns das weiterführt, weil in der Evolution haben sich wichtige Prozesse sozusagen gehalten oder die haben diese Evolution auch bestimmt. Und nur ganz kurz, um auf das Vergessen zurückzukommen, womit wir begonnen haben, der Wurm vergisst, die Fliege vergisst, das ist untersucht worden. Also das ist auf der allersimpelsten Ebene sind das Prozesse, die evolutionär selektiert worden sind, weil sie uns weiterhelfen.
Und andererseits sind wir neugierig, das ist wohl auch evolutionär angelegt. Sie haben ja gesagt, die Maus geht auf das neue Objekt zu und das scheint uns Freude zu machen. Das ist für Sie wahrscheinlich auch der größte Antrieb. Sie haben ja mal gesagt, Wissenschaft ist ein Knochenjob, aber Sie sagen auch, es ist eine große Lust und das ist, weil Sie die Neugierde befriedigen
können. So ist es, so ist es. Also nur nochmals zurück, dass wir davon von der Neugier getrieben werden. Wir sehen das bei den Mäusen. Also es ist diese Gratwanderung zwischen alt und neu. Das Alte gibt uns Sicherheit. Das Neue ist spannend. Und das sehen Sie bei einem Kleinkind zum Beispiel. Ein Kleinkind, das sich zuerst von der Mutter wegbewegt, aber immer wieder zur Mutter zurückkommt. Und Sie sehen bei einem sich entwickelnden Kind, wie sich dieser Radius des sich Entfernens von der Mutter oder von der Betreuungsposition immer größer wird. Das sehen wir bei Mäusen auch. Wenn Sie die Maus in einen neuen Käfig tun, bleibt sie an der Peripherie. Sie bleibt am Rand, weil sie Angst hat. Je sicherer sich fühlt, umso mehr dringt sie in die Mitte vor. Wenn sie sich sicher fühlt in dem Raum, dann ist sie von dem Neuen angezogen. Also dazwischen bewegen wir uns und dazwischen bewegt sich auch das Tier. Und diese Lust am Neuen ist auch etwas, was man bei Tieren, aber auch bei Menschen inzwischen relativ gut versteht. Das Neue ist eine Belohnung für uns. Mhm. Und es aktiviert das Belohnungssystem, der Botenstoff dort im Belohnungssystem ist Dopamin, was wiederum auf das Gedächtnis eine große Wirkung hat. Das Neue, was sich von allem, was vorher war, unterscheidet, das merken wir uns auch besser. Es sticht hervor. Also das Neue ist für das Gedächtnis etwas, ein Tool, was das Gedächtnis auch wirklich dann aktiviert. Und unsere Aufmerksamkeit richtet sich dann auf dieses Neue. Und es macht Lust. Es macht schlicht und einfach Lust, sich mit dem Neuen zu beschäftigen. Das kennt auch jeder von uns. Sie sind müde, sie sind abgespannt. Und dann kommt etwas Neues und sie sind wieder da. Mhm. Und das sind Botenstoffe im Gehirn, die uns wach machen. Ja, die uns wach machen, weil das Neue uns wach macht.
Das Neue trägt dazu bei, aber auch, das habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Emotionen uns helfen, Dinge besser zu merken, zu speichern. Wenn es mit einem Gefühl, am besten mit einem positiven, das wahrscheinlich wieder Dopamin, ja, verbunden ist, dann merken wir uns was. Also wenn Lernen Spaß macht, lerne ich viel besser, wie wenn ich gezwungen werde.
So ist es. Also das Lernen, das Gedächtnis und gleichzeitig auch das Vergessen wird von ganz, ganz, ganz vielen, wir nennen das modulatorische Faktoren. Das heißt, ein bestimmter Prozess ist, wenn nichts drumherum passiert, gibt es einen bestimmten Effekt. Modulation von Zellen heißt, etwas anderes, eine Variable, macht diesen Effekt größer oder kleiner. Wenn es größer wird, wenn die Synapse verstärkt wird, lernen wir. Wenn die Synapse abgeschwächt wird, da werden richtig gehend Moleküle aus der Synapse rausgenommen, kommt es zum Vergessen. Also da wird die Spur gelöscht. Und was Sie jetzt ansprechen, die Emotionen, das sind nochmals andere Faktoren. Also das Belohnungssystem ist anderswo im Gehirn verankert als das System, was mit Emotionen zu tun hat. Das ist der Mandelkern. Und der Mandelkern ist ganz direkt mit dieser Hirnstruktur verbunden, anatomisch meine ich jetzt, die mit Lernen und Gedächtnis zu tun hat. Also der Mandelkern und der Hippocampus sind bidirektional miteinander verbunden. Und wir merken uns natürlich ganz, ganz stark entweder etwas richtig Positives, aber auch was Negatives. Eine große Gefahr ist für das Tier natürlich ein Signal, da nicht wieder hinzukommen. Das geht bis dahin, wenn dann nochmals andere Faktoren, und auch da verstehen wir einiges sehr, sehr gut. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie oder ein Tier etwas Vergiftetes essen, also Sie essen einen Pilz, der Ihnen nicht bekommt, Sie kommen auf die Intensivstation, da reicht ein einziges Mal dieses Essen zu sich genommen zu haben und Ihr Gehirn merkt sich das. Sie können jahrelang, Sie können jahrzehntelang, manchmal das ganze Leben lang so etwas nicht mehr essen. Sie werden einen normalen Champignon nicht mehr essen können. Also das Gehirn ist da sehr lernfähig und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch das wiederum evolutionär konserviert, weil das ist etwas, was uns nicht gut tut. Und das erhält den Organismus. Also das ist die Funktion dieses Lernens. Und wir sind dann wieder bei dem Vergessen. Wir müssen uns nicht alle Details merken. Wir müssen uns das merken, was uns im Leben, am Leben erhält und vorwärts bringt. Und da gehören diese beiden Momente dazu. Und das Emotionale ist natürlich ein ganz großer Verstärker von allem, hat aber auch diese Funktion, Wichtiges vom Unwichtigen zu trennen.
Sie haben schon vom Vergessen gesprochen und dass das Gehirn natürlich nachlässt mit dem Alter. Wie man das fit halten kann, darüber werden wir nachher noch sprechen. Aber Sie haben auch hautnah miterlebt, was passiert, wenn ein Mensch an Demenz erkrankt im Alter. Sie haben Ihren Vater bis zum Tod gepflegt. Wie haben Sie das erlebt? Das muss doch, also als Hirnforscherin muss das doch völlig irre sein, wenn Sie das dann so hautnah mitbekommen und auch so hoch emotional.
Ja, ich war meinem Vater sehr verbunden. Er und meine Mutter haben sehr viel für mich getan, als ich jung war, haben mich immer machen lassen, haben mir auf meinem Weg sehr geholfen. Ich habe das nicht aus Pflicht getan, sondern weil es mir etwas, ein großes Anliegen war. Mir hat es geholfen als Ärztin. Manchmal beobachtete ich ihn. Es fing eigentlich mit Wortfindungsstörungen an, also eine Form der Demenz, die sehr häufig ist. Bei der Alzheimer-Demenz ist das ein wichtiges Symptom. Und ich habe diesen Rückgang sozusagen erlebt. Also das Kurzzeitgedächtnis geht erst weg und dann auch das Langzeitgedächtnis, die Sprache, bis dahin, dass er mich eines Tages auch nicht mehr erkannt hat. Es war ein langer Prozess. Ich habe es auch lange nicht gemerkt, weil das Gehirn auch lange kompensiert. Ich dachte, er hört nicht gut, bis ich merkte, dass es eine Aufmerksamkeitsstörung ist. Mir hat das sicher geholfen, als Ärztin zu wissen, auch was auf mich wartet. Ich war vorbereitet, aber man ist nie vorbereitet, so wie man auch auf den Tod nicht vorbereitet ist, weder auf den der Menschen, die einem nahe sind, als auch der eigene. Man ist in Gedanken, glaubt man, man sei vorbereitet, aber wenn es dann soweit ist, dann trifft es schon hart. Ich wusste, dass ich ihn eher erreiche mit Vertrautem, denn bei den Demenzen vergisst man zuerst, das Kurzzeitgedächtnis ist zunächst betroffen. Und es war so interessant zu sehen, dass er plötzlich Sachen nicht mehr aß, die ihm vorher schmeckten, die ich kochte. Und aber dass er dann gerne aß, was er früher in der Kindheit gegessen hat. Also viele Demenzkranken, die wollen dann süßes Zeug essen, wie kleine Kinder. Also es geht wirklich rückwärts. Aber ich erreichte ihn vor allen Dingen mit der Musik. Ich habe ihn auch, als er dann gar nicht mehr sprach, habe ich ihm vorgesungen. Ich habe in unserer Sprache mit ihm gesprochen. Ich habe mit ihm die Matthäus-Passion gehört. Ich habe also Sachen, die mir halfen und die ihn auch erreichten. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, und das war wieder mein Wissen, dass er sich dann von mir umarmen ließ. Ich legte mich neben ihn. Etwas, was er vorher gar nicht mochte. Mein Vater war nicht jemand, ganz anders als meine Mutter. Er war nicht jemand, der den Körperkontakt mochte. Aber in dieser Regression, die er in der Demenz erlebte, mochte er es plötzlich, dass ich ihn berührte, dass ich ihn umarmte. Ich wusste natürlich auch, wie sein Gehirn aussieht. Es ist ganz schrecklich. Also manchmal, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist es das Wissen, das hilft einem, was tut man, aber es ist auch sehr belastend.
Sie sind dann nach dem Tod Ihres Vaters erstmal über die Alpen geklettert. Das ist wahrscheinlich genau das Richtige, ne? Also was ganz anderes machen, was Sie vorhin schon gesagt haben, ne? Also dass man sich was ganz Neues als Aufgabe stellt und dann auch vielleicht vergessen kann und nicht mehr nur trauert, sondern anders herausgefordert ist.
Also schon nach 2 Wochen hatte ich diesen Entschluss gefasst, weil ich merkte, dass ich in einem tiefen Loch war. Aber auch da hat mir das Wissen, wie unser Gehirn funktioniert, ja geholfen, dass ein Netzwerk, also wenn uns ein Gedanke immer wieder beschäftigt, ich habe ja vorher schon gesagt, etwas, was sich wiederholt, etwas, eine Repetition bedeutet, dass wir diese Synapsen, dieses Engramms sozusagen verstärken. Und also man ist dann in so einer Schleife, jeder von uns kennt das. Also wenn uns etwas besonders beschäftigt, wir kommen von diesem Gedanken nicht weg. Wenn Sie da die Aktivität der Zellen in Ihrem Gehirn messen würden, würden Sie sehen, dass dieselben Zellen immer wieder aktiv sind und diese repetitive Aktivierung führt nochmal zu einem festeren sich merken. Sie kommen aus dieser Schleife nicht raus. Und das wusste ich auch und ich sah, dass ich auch bei der Arbeit nicht kreativ war und ich fing einfach an zu weinen und da habe ich gedacht, und dann man kommt raus, indem man sich eine Tätigkeit aussucht. Das muss aber etwas sein, was schwer genug ist, dass man jeden Moment im Hier und Jetzt sein muss. Also ich wusste bei der Alpenüberquerung, dass ich da, dass es eine solche Anstrengung sein wird, dass meine Gedanken nicht anderswo sein können. Und es war fantastisch. Also ich hatte 8 Tage, hatte diese Überquerung gedauert. Und es war auch interessant zu sehen, dass die 9 anderen Teilnehmer in der Gruppe, ich kannte niemanden, wir hatten uns am Anfang vorgestellt und die meisten hatten auch etwas zu bewältigen. Und wir haben uns am ersten Abend gesagt, warum wir das machten. Da gab es Trennungen, es gab auch bei jemand anderem einen Todesfall. Und dann wurde nie wieder drüber gesprochen. Und da ging man. Man ging und man stand morgens um 5 auf und es ging 12 Stunden am Stück. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich weiß aus der Neurobiologie, dass man da aus so einer Schleife dann rauskommt. Und da habe ich dann richtig Blut geleckt und seither bin ich sportlicher denn je. Also mir hat auch früher die Bewegung immer gut getan und ich machte Yoga. Aber man muss etwas machen, was so schwer ist, dass man nicht an das denken kann, was einen belastet. Das muss sein. Und dann kommt man da raus und hinzu tut natürlich die physische Bewegung selbst gut und man schläft besser. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erfahrung für mich, die mir nicht nur im Moment geholfen hat, sondern dann mir auch neue Wege gezeigt hat.
Sie haben erzählt, dass Ihre Eltern Sie sehr gefördert haben. Sie sind in Rumänien aufgewachsen, gehörten zur Minderheit der Siebenbürger Sachsen. Was war das für eine Kindheit in dieser brutalen Ceausescu-Diktatur und dann auch noch als ethnische Minderheit?
Ich hatte eine sehr schöne Kindheit in Rumänien. Ich muss vorausschicken, dass es für mich sicher ganz anders war als das, was Hertha Müller zum Beispiel beschreibt, weil sie hatte ja ein abgeschlossenes Studium, musste mit diesem Studium als Übersetzerin in einer Fabrik arbeiten. In der Ceausescu-Diktatur versuchten nicht nur die deutschen Eltern, sondern auch die rumänischen, ihre Kinder so zu erziehen. Da wurde zu Hause nicht darüber gesprochen, weil Kinder sich natürlich sonst auf der Straße äußerten, man brachte sich in Gefahr. Ich war in einer deutschen Schule zunächst und dann in einem englischen Gymnasium. Die Schule, die war sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen dieses englische Gymnasium. Ich habe zu vielen meiner Lehrer auch bis heute noch Kontakt und meine Eltern haben mich ziehen lassen. Also ich bin mit 14 von zu Hause weg und bin in dieses Gymnasium in Klausenburg gegangen, wo, wie gesagt, die Fächer auf Englisch unterrichtet wurden, wo auch selbst in dieser Ceausescu-Diktatur, wo Bücher kaum benutzt wurden, wo Lehrer uns beibrachten, wir hatten Lehrer aus London, aus Boston, wo uns beigebracht wurde zu denken. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Ich lebte in einer Stadt, bevor ich in diese englische Schule kam, wo ich in eine Musikschule parallel ging. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Klavierlehrerin. Da war ich auch mit 6 nach Hause gekommen und sagte meinen Eltern, ich möchte Klavier lernen. Meine Eltern haben mir das ermöglicht.
Sie wollten ja dann noch Konzertpianistin
ja,
werden
das war,
eigentlich.
Das
Warum
war,
doch nicht?
Weil ich, als ich diesen Entschluss treffen musste mit 14, da war ja noch nicht vorauszusehen, dass ich aus diesem Land überhaupt wegkomme. Und mir war klar, dass man als Pianistin, also entweder du wirst Konzertpianistin oder du wirst Klavierlehrerin. Und Lehrerin wollte ich nicht werden. Ich bin kein geduldiger Mensch. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Und Konzertpianistin in dem Land, aus dem man ja auch gar nicht rauskam, das wäre keine Option gewesen. Und ich schon getrieben durch ein soziales Engagement, wollte ich Ärztin werden. Aber das kam dann so mit 14. Zunächst mal in der Musikschule wollte ich schon sehr, sehr gerne. Musik hat für mich sehr viel bedeutet. Meine Mutter hat jeden Tag mit uns gesungen. Also singen war auch zu Hause etwas sehr Wichtiges. Wir haben viel getanzt. Meine Eltern waren gute Tänzer. Also wir stellten einfach das Radio an und tanzten darauf. Also auch auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Die Großeltern lebten auf dem Land. Da verbrachte ich meine Ferien. Ich liebte diese Gerüche vom Stall, vom Heu, diese Tiere, meinen Großvater, den ich abgöttisch liebte. Und ich hatte eine wunderbare Kindheit. Grund, aus dem mir auch dann, als ich mit 17,5 nach Deutschland kam, ich bin ja alleine hergekommen, ich hatte mir einen Pass organisiert und bin hergekommen, ich auch sehr, sehr, sehr großes Heimweh hatte. Und
Sie hatten ja auch nichts, Sie mussten putzen gehen, ne?
Ich
also
bin
es war und waren
gegangen,
einsam.
Ich war noch nicht 18, die Siebenbürger Sachsen bekamen ja gleich in Deutschland, sie wurden gleich eingebürgert. Ich wusste, dass ich ein paar Monate aushalten muss, bis ich 18 werde. Und ich bin putzen gegangen in einem Hotel. Zu Hause hatte ich nie was gemacht. Und es war schon sehr, sehr hart. Und ich hatte sehr großes Heimweh. Es war ja auch nicht möglich, zu Hause anzurufen. Die Briefe kamen nicht an. Es gab keine Möglichkeit zu kommunizieren mit den Eltern. Man muss allerdings sagen, dass Rumänien, es war anders als in der DDR. Ich wusste, dass ich nach 3, 4, 5 Jahren wieder nach Hause kann. Es war eine rationale Entscheidung, die ich nie bereut habe. Für hier stand mir eine Welt offen. Ich wollte nach Heidelberg kommen. Ich dachte, das ist das Oxford von Deutschland. Ich bin nach Heidelberg gekommen und da habe ich Fuß gefasst. Aber ich konnte da nach 4 Jahren, bin ich das erste Mal wieder nach Hause gefahren. Und ich unterrichte auch jetzt in Rumänien. Ich fahre jeden Sommer hin und versuche etwas zurückzugeben von dem, was ich dort gekriegt habe. Ja.
Sie sagen, Sie haben die protestantische Arbeitsmoral der Deutschen und die Feierlust der Rumänen. Da gehört für mich auch dazu, zu dieser protestantischen Arbeitsmoral, dass Sie jeden Tag Sport treiben und dass Sie da auch sehr konsequent sind und sich sehr konzentrieren. Aber das hängt wahrscheinlich auch wieder mit Ihren Kenntnissen aus unserem Gehirn zusammen. Sie hören nie Musik dabei beim Sport machen. Sie haben auch Ihren Studierenden verboten, im Labor Musik zu hören. Warum? Als eine Frau, die Musik so wahnsinnig liebt wie Sie. Sie spielen bis heute Klavier, Sie haben nach dem Tod Ihres Vaters auch noch das Cello-Spielen angefangen. Und trotzdem, keine Musik. Heißt das, wir sollen uns auf eine Sache konzentrieren und auf nichts anderes?
Genau so ist es. Also es gibt viele Studien, die das belegen. Das Gehirn kann eine Sache gut machen. Also wenn Sie messen, wie die Effizienz ist, dann ist das schlicht und einfach so. Und vom Multitasking halte ich gar nichts. Da gibt es viele Studien, die das belegen. Natürlich kann ich bügeln und irgendwelche Arien hören. Aber selbst das mache ich nicht. Also ich finde, dieses Bei-sich-Sein ist etwas Wunderbares und das ist gut für das Gehirn, das führt einen auch weiter. Und die Musik ist mir auch zu wichtig, als dass ich die im Hintergrund haben wollte. Ich möchte es bei den Studenten nicht, weil es im Labor natürlich auch gefährlich ist, aber auch, weil ich dieses soziale Miteinander, die sind alle zu mehreren in einem Raum. Die sollen sich über ihre Experimente unterhalten und die sollen auch über ihre nächsten Experimente nachdenken zum einen und sie sollen im Moment keine Fehler machen. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe und fürs Gedächtnis sowieso ist dieses Verbinden von zig Tätigkeiten keine gute Sache. Ich selbst bin sehr diszipliniert dabei, auch wenn ich morgens mit dem Fahrrad im Wald fahre oder wenn ich meinen Powerwalk mache. Ich habe nie diese Knöpfe im Ohr. Ich habe sie höchstens im Ohr, wenn ich im Zug sitze und andere Gespräche nicht hören will. Aber dann höre ich etwas. Also ich bin nicht damit beschäftigt, etwas zu tippen oder etwas zu schreiben und höre gleichzeitig Musik. Das ist ein No-Go für mich, absolut. Sondern bei einer Sache bleiben, in diesen Flow zu kommen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut tut und ich weiß, das ist förderlich, nicht nur für das Denken, sondern auch wirklich für das physische Wohlbefinden. Deshalb bin ich da auch sehr restriktiv im Labor. Ich denke schon, dass sie das tun, wenn ich nicht da bin. Sie erkennen mich am Schritt und wenn ich schnell bin, hören sie dann nur im letzten Moment, dass ich reinkomme. Dann sehe ich, wie sie etwas wegklicken auf dem Screen und eigentlich was anderes machen. Aber normalerweise befolgen sie schon das, was ich sage und ich erkläre auch warum. Also Ihre Frage, da hatten Sie gleich mehrere Zwischenfragen auch. Mhm. Ja, also egal, ob ich arbeite oder wenn ich Musik möchte, dann mache ich Musik oder ich höre Musik. Es gibt bestimmte Sendungen, die höre ich wahnsinnig gerne in SWR Kultur. Das ist eigentlich mein Lieblingssender. Da setze ich mich dann hin und höre diese Sendung.
Und sonst nichts.
Und wenn ich Zeitung lese, lese ich die Zeitung. Also ich lese auch Zeitungen in verschiedenen Sprachen. Am Freitag lese ich immer die Le Monde, weil die haben dann den Kulturteil. Das sind immer Wörter, die ich noch nie gehört habe, die ich noch nie kenne, die ich nicht kenne, die schreibe ich mir raus. Also ich will einfach bei dieser Tätigkeit bleiben. Und ich muss auch sagen, je älter ich werde, umso restriktiver bin ich auch geworden mit mir selbst und dann auch mit meinen Studenten.
Aber das heißt ja, wenn wir was wirklich gut machen wollen, müssen wir uns 100% darauf konzentrieren. Und im Idealfall, ich liebe das auch sehr beim Arbeiten, wenn ich in den Flow komme.
Ja.
Aber die Aufmerksamkeitsspannen werden ja immer geringer bei den jungen Menschen, auch durch die Nutzung von Social Media und Computern und. Das heißt, wir berauben uns da einer ganz wichtigen Fähigkeit, wenn wir das nicht mehr können, dass wir uns einfach mit voller Seele, mit voller Kraft auf eine Sache einlassen.
Absolut. Also dieses bei einer Sache bleiben, das ist eine Technik. Die alten Griechen würden sagen, eine Technik. Das ist ein Approach. Das muss man lernen. Man muss auch aushalten können, dass etwas nicht sofort kommt. Ja, ich habe das bei Thomas Mann gelesen. In seinen Tagebüchern, da hat er minutiös geschrieben, was ihn von morgens bis abends beschäftigte. Also ich bin dann vor diesem leeren Blatt, wenn ich schreibe und ich stehe nicht auf, bis dieser Gedanke zu Papier gebracht worden ist. Und es ist erstaunlich, selbst wenn der Anfang schwer ist, es kommt dann. Also man muss das einfach aushalten können. Und wenn es aber dann kommt, ist diese Genugtuung, also das ist dann wieder für das Belohnungssystem. Also ich weiß, wie das funktioniert im Gehirn und das hilft mir wahnsinnig bei meiner eigenen Arbeit. Und das wissen viele, dieses dabei bleiben, bis es da ist. Und dann mache ich eine Pause, aber erst danach. Es ist wirklich so, dass ich dann sage, ich mache mir eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee, wenn ich diesen Abschnitt fertig geschrieben habe.
Aber das ist was, glaube ich, immer weiter verloren geht.
Und dann, wenn ich nur kurz noch ergänzen darf, wir wissen bei dem Neugelernten, das wissen wir sowohl von unseren eigenen Experimenten, von meinen Mäusen, aber man kennt das aus der kognitiven Psychologie und das weiß man seit über 100 Jahren, weiß man, dass das Vergessen sofort einsetzt, wenn man was Neues gelernt hat. Man muss ins Internet gehen und sich die Vergessenskurve von Ebbinghaus anschauen, dann sieht man, wie dieser Verfall da ist und nach ein paar Wochen sind weniger als 20% da von dem, was man gelernt hat. Nun, es gibt eine Theorie aus der kognitiven Psychologie, das heißt die Interferenztheorie. Das heißt, dieses Neugelernte wird gestört durch neue Informationen, die in das Gehirn hineinkommen. Das haben uns die kognitiven Psychologen, wie gesagt, seit 100 Jahren wissen wir das. Das heißt, wenn du was Neues lernst, wenn du danach bei dir bleibst, behältst du das viel besser. Aus der molekularen Biologie und der Elektrophysik, also aus den Neurowissenschaften, wissen wir auch, wie das funktioniert. Das Neugelernte wird noch über Stunden und Tage gefestigt. Das heißt, etwas Neugelerntes ist nicht einfach als Engramm, als Gedächtnisspur da, sondern das ist labil. Und wenn jetzt neue Informationen reinkommen, wird das gestört. Das heißt, dieses Neugelernte, das muss wie ein kleines, vulnerables Baby zunächst mal besonders behandelt werden und geschützt werden von weiteren Informationen, die das stören. Und das alles zusammen, es ist erstaunlich, wie selten das oder wie schwer es ist, so etwas in die Welt zu transportieren, sag mal, in unsere Schulen, zu den Politikern, was wir eigentlich im Labor und aus der Forschung schon längst wissen. Denn man könnte eigentlich den Alltag nicht nur von kranken Menschen, sondern auch von gesunden Menschen wirklich verbessern mit mehr Wissen darüber, was gut und gesund ist und was man vermeiden könnte.
Aber dann ist die sogenannte digitale Demenz, diesen Begriff hat ja der Hirn- und Bildungsforscher Manfred Spitzer eingeführt, eigentlich noch viel schlimmer und viel weitreichender, als ich mir das bisher vorgestellt habe. Denn das heißt ja, dass ich durch Nutzung von Smartphones, durch das Auslagern meines Gedächtnisses auf das Adressverzeichnis, auf das Navigationssystem und so weiter, dass ich da mein Gehirn schädige, aber dann auch dadurch, dass ich mich permanent ablenke von allem, weil das, was ich gelernt habe, sich dann gar nicht verfestigen kann, weil ich ja permanent schon wieder zum nächsten hüpfe und die Aufmerksamkeitsspanne von einer Wüstenrennmaus habe.
Ja, also ja und nein, weil etwas abzuspeichern und sich das nicht zu merken, wie Telefonnummern, wie Adressen, die wir vorher, ja, ich kenne kaum eine Telefonnummer raus. Das ist nicht an sich. Also ich denke, in der Öffentlichkeit muss man klar machen, dass ich etwas ablagere. Das ist nicht an sich schlecht, sondern was schlecht ist, ist nicht durch etwas anderes Sinnvolles zu ersetzen. Also wenn ich jetzt anstatt irgendwelche Nummern auswendig zu lernen oder wenn ich jetzt Spanisch lerne oder eine andere Sprache, kann ich ja mein Gedächtnis fördern oder Gedichte auswendig lernen. Ich kann schon mein Gehirn beschäftigen. Ich muss es nur nutzen. Ich gebe Ihnen ein sehr schönes Beispiel. Es gibt eine wunderbare Studie, an die auch wirklich alle glauben aus Neurowissenschaften. Man hatte die vor Jahren bei britischen Taxifahrern gemacht und dort wurde festgestellt, die haben eine sehr rigorose Prüfung gehabt und die kannten diese ganzen Adressen auswendig. Jeder, der in London war, kann das auch bestätigen. Also da wurde man direkt zum Ziel gefahren. Und man hat bei denen eine Studie gemacht und ihre Hippocampi, also die Struktur, die mit Gedächtnis was zu tun haben, die waren vergrößert im Vergleich zu der Normalpopulation. Nun, heutzutage würde ja auch jeder Taxifahrer in London ein GPS benutzen. Das heißt, wenn er jetzt sein Gehirn nicht mit etwas anderem beschäftigt, ist das nicht gut für ihn. Also man kann ja etwas anderes, was mir vielleicht auch noch mehr bedeutet und mehr bringt. Und ich würde jetzt behaupten, eine neue Sprache zu lernen, wäre auch für einen britischen Taxifahrer etwas Spannenderes, als sich jetzt Adressen zu merken in London. Ja, also deshalb finde ich jetzt das Digitale, ich will das nicht sofort verteufeln, sondern man muss nur darüber wissen, dass man dieses Gehirn eigentlich benutzen soll. Und man muss darüber wissen, dass man bei einer Sache bleiben soll. Also wie es eigentlich funktioniert. Ich habe eher Angst bei den jungen Menschen, das, was wir vorher eigentlich berührt haben, um effizient zu sein, ganz allgemein und bei einer Sache zu bleiben, eine ganze Stunde mindestens, das gehört gelernt. Das Lernen gehört gelernt. Und da sind diese vielen Unterbrechungen, die wir heute haben, da sehe ich eigentlich eine viel, viel größere Gefahr, gerade für die Jungen, aber auch Menschen meiner Generation. Ich sehe, die sind permanent an diesen Handys und machen irgendetwas anderes, als einem Gedanken irgendwie zu folgen und den bis zum Ende zu entwickeln. Die meisten Menschen können ja nicht einmal mehr einen Satz sagen von Anfang bis zu Ende ohne und Unterbrechungen.
Und fürs Gehirn gilt use it or lose it, das heißt, ich muss es fordern. Sie tun das, ich habe es gesagt, mit Klavierspielen, mit Cellospielen, mit Gedichte auswendig lernen, mit Sprachen. Sie wollen noch Spanisch intensivieren und Russisch lernen. Sind das tatsächlich die besten Wege auch, um möglichst spät, wenn überhaupt, an Demenz zu erkranken und das Gehirn wirklich wach und frisch zu halten?
Das kann man nicht allgemein sagen. Das sind sicher für mich die besten Wege, weil sie für mich mit Lust verbunden sind, weil sie mich weiterbringen und weil ich weiß, dass etwas, was sowohl für den Körper als auch für den Geist gut ist, für mich ideal ist. Es gibt viele Studien, die belegen, dass gutes Altern sehr viel mit sozialen Kontakten zu tun hat und mit physischem, also sich bewegen, Sport zu machen. Nun, das ist sehr schwer zu sagen, was wirklich gut ist. Man muss das Gehirn auf jeden Fall benutzen, denn jeder, der von klinischen Studien ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass viele Variablen auch Kovariablen sind sozusagen. Also Menschen, die viel Sport machen, die essen meistens auch gesund. Die, die gesund essen, die gehen auch ins Kino und ins Theater. Also wir haben, also zu sagen, physische Bewegung ist gut für gutes Altern, ist etwas schwierig, denn das hängt ja oft zusammen nochmals mit anderen Variablen. Aber jeder muss für sich herausfinden, für mich wäre es halt Russisch und das ist dieses Instrument. Tanzen ist anscheinend auch sehr, sehr gut, aber das Tanzen bringt ja gleich mehrere. Es ist die physische Bewegung, es sind die sozialen Kontakte und es ist das Emotionale. Oft ist es ja auch diese Musik, die man dabei hört. Also da muss jeder seinen Weg finden, aber ganz allgemein kann man schon sagen, ja, geistige Betätigung und körperliche Bewegung.
Und im Idealfall dann die Mischung von beiden, wenn ich mein Körpergedächtnis benutze, wie beim Musikmachen oder beim Tanzen zum Beispiel. Denn da passieren Bewegungen dann ja irgendwann ganz automatisch.
So ist es. Also Sie sprechen hier jetzt ein ganz wichtiges Thema an. Das körperliche Gedächtnis, das ist nochmals in anderen Hirnstrukturen verankert. Wir nennen das prozedurales Gedächtnis eigentlich ganz anderes zu diesem Gedächtnis, von dem ich sprach vorher, das episodische Gedächtnis, was, wann, wo stand. Findet. Und um ein Beispiel zu geben, das wäre zum Beispiel das Fahrradfahren. Das Fahrradfahren, wenn man das mal gelernt hat und wenn Sie 10 Jahre nicht Fahrrad fahren und auf das Fahrrad steigen, können Sie das noch. Das wird ganz anders gespeichert. Und bei vielen Formen des Gedächtnisses, also zum Beispiel beim Klavierspielen, kommen gleich mehrere Gedächtnisformen ins Spiel. Also wenn nicht jeder, der ein Instrument spielt, weiß, wenn man die Noten sieht, da spielt das Visuelle einen ganz, und auch das visuelle Gedächtnis dann. Das wird anderswo abgespeichert. Dann ist das Akustische. Aber dann ist die Fingerbewegung, die Handbewegungen spielen eine große Rolle. Wenn man ein Stück auswendig lernt und es richtig gut kann, dann merkt man an sich selbst, dass die Hand einfach an den richtigen Ort geht, ohne dass man überhaupt das visuelle oder das akustische Bild vor sich hat. Und das ist nochmals anders gespeichert und das behält man dann auch. Diese Konzertpianisten, deren Gedächtnis, das ist unglaublich. Und wenn sie im Zug jemanden sehen, der Noten liest, dann ist das für mich auch sehr, sehr spannend. Denn wenn er visuell diese Noten sieht, wird er im Gehirn nicht nur die Zellen aktivieren, die mit Sehen was zu tun haben, sondern auch die Zellen, die mit Motorik was zu tun haben. Weil im Gehirn ist alles mit allem verbunden. Das heißt, er trainiert trocken sozusagen nochmal dieses Stück. Natürlich heißt es, er muss das Stück können, dieser Pianist, aber sie aktivieren in mehreren Modalitäten das Gehirn, wenn sie auch nur eine Modalität aktivieren. Und das ist wahnsinnig spannend, was sich da tut dann.
Es war wahnsinnig spannend, mit Ihnen zu sprechen. Ich hoffe, dass ich mir ganz viel davon merken kann, weil ich ungeheuer viel gelernt habe. Vielen Dank, Professorin Hannah Monnier.
Danke Ihnen für die Einladung.